der Anspruch ist, gleich wie der LKW zu denken, zu sagen, okay, hier habe ich jetzt was entladen, dann kriege ich hier noch eine Retourladung. Ja, ich habe aber, der Container passt jetzt nicht. Was muss ich machen, damit das passt?
Zurück aus der Sommerpause. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Gleiche in Grün mit Timo Landner und dem verschnupften Moritz Petersen. Wir müssen denken wie ein LKW. Das war sicher ein etwas überraschender Satz von einem Bahnlogistiker. Wir haben schon vor ein paar Wochen mit Christopher Prax-Huber von der ÖBB Rail Cargo gesprochen. Insbesondere über den Mobiler. Das ist ein System, mit dem Container von der Bahn auf den LKW und zurück umgeschlagen werden können. Allerdings ohne Kran oder anderes Equipment. Diese Technologie ist also dezentral, flexibel und im Grunde überall einsetzbar, wo ein Gleis und ein fester Fahrstreifen nebeneinander liegen. Wir wollten erstmal genau verstehen, was die Rail Cargo Group eigentlich macht. Wir haben über End-to-End auf der Schiene gesprochen, über intermodale und multimodale Lösungen, über eigenes Equipment und so weiter. Dann wollten wir mehr zum Mobiler wissen. Was kann das System? Wo sind die Grenzen? Und wie findet man eigentlich geeignete Umschlagpunkte? Wir haben über Abfalltransporte gesprochen und letztlich auch darüber, ab wann sich die Schiene denn eigentlich lohnt. Wie kurz bekommt man die erste und letzte Meile? Und wie läuft das Zusammenspiel mit Partnern ab? Sehr spannende Folge, in der wir wieder viel gelernt haben. Also rein ins Gespräch mit Christopher.
Ein neuer Tag, ein neuer Gast. Hallo Christopher.
Hallo Timo, danke schön für die Einladung.
Christopher, kannst du dich mal zum Anfang vorstellen?
Sehr, sehr gerne. Also Christopher Prax-Huber, mein Name, verantworte in der ÖBB Rail Cargo Group das Segment Environmental Solutions und Mobiler. Was verbirgt sich hinter dieser langen Vorstellung? Environmental Solutions hat in der ÖBB Rail Cargo Group die Aufgabe, Abfalltransporte auf Schiene zu kriegen. Und hier nutzen wir primär innovative intermodale bzw. multimodale Transportlösungen.
So, jetzt hast du schon viele, viele Sachen reingeworfen. Fangen wir mal ganz von vorne an, ganz von Anfang, bevor wir zum Schluss nochmal auf das zu sprechen kommen, wofür du auch zuständig bist. Fangen wir doch einfach mal mit Österreich an. ÖBB, kannst du uns die ÖBB einfach mal vorstellen?
Österreich, dass wir wirklich weit vorne anfangen.
Ich wollte gerade sagen, also hier fangen wir ganz von vorne an. Also ja, Österreich und vielleicht die Übersetzung fürs deutsche Publikum, also Deutsche Bahn in Deutschland, österreichische Bundesbahn hier in Österreich. Das Pendant, sage ich jetzt mal, im DB-Konzern, soweit ich es halt kenne, ist DB teilt sich ja in Personenverkehr, Güterverkehr, also DB Cargo und auch DB Infrago, also Infrastruktur. Und selbiges findet man natürlich hier in Österreich vor, also ÖBB und darunter die Teilkonzerne eben Personenverkehr, Infrastruktur und halt eben die ÖBB Rail Cargo Group, die für den Güterverkehr verantwortlich ist.
Okay. Wie groß seid ihr? Wie viele Kilometer macht ihr? Wie viele Eisenbahnen habt ihr? So ein paar KPIs.
Sehr, sehr gerne. Also wie schon gesagt, hier beschränke ich mich halt im ersten Teil mal auf Rail Cargo Group, weil ja, da bin ich sattelfest. Also nur damit man es mal einordnen kann. 2024 ungefähr 2 Milliarden an Umsatz gemacht. Wir sind in 18 Ländern mit Verkaufsniederlassungen tätig als Rail Cargo Group, in 14 Ländern davon mit Eigentraktion, also wo wirklich die ÖBB Rail Cargo Group Lokomotiven auch im Einsatz sind und den Schienentransport selber durchführen. Wir hatten letztes Jahr, also 2024, knapp 79,9 Millionen Nettotonnen, die wir transportiert haben, mit 23.792 Güterwagen und 6.014 MitarbeiterInnen. Das wären so mal die groben, großen Keyfacts und noch 723 Triebfahrzeuge, die hier im Einsatz
sind. Hast du die heute Morgen alle durchgezählt?
Natürlich, in der Vorbereitung für euch.
Sehr gut. Das war jetzt wirklich äußerst präzise. Sehr gut.
Ich bemühe mich hier.
Und nochmal kurz zurückkommt zur Einordnung, im Vergleich zur Deutschen Bahn, also wie groß seid ihr in dem Kontext?
Also wie schon gesagt, ich bin jetzt kein Experte, was die Deutsche Bahn anbelangt in Österreich. Also wenn du jetzt nur mal die MitarbeiterInnenzahl nimmst, da bist du knapp bei 40.000 im gesamten ÖBB-Konzern, roughly. Als ÖBB Rail Cargo Group sind wir so aufgestellt, wir sind in Branchen organisiert. Also sprich, wir orientieren uns an den Branchen, in denen unsere Kunden und Kundinnen halt tätig sind. Also da hast du Business Units. Mich selbst findest du zum Beispiel in der WPPCE. Das steht für Holz, Papier, Baustoffe, Konsumgüter und Entsorgung. Und es gibt halt andere Marktbereiche, wie auch zum Beispiel Steyr, das ist halt für Stahl, Rohstoffe und Automotive zum Beispiel. Oder eben den Bereich auch das ist auch eine eigene Business Unit, eben intermodal. Also wirklich hochfrequente Shuttle-Verbindungen, also in unserem Wording Transfers, die zwischen Terminals, also Hub-Hub, schnell drehen und da kannst du dir die einzelnen Plätze drauf buchen. Jo, und unser Selbstverständnis so gesehen, also wir sind der zweitgrößte Bahnlogistikanbieter in Europa unserem deutschen Pendant. Und wir verstehen uns eben als End-to-End-Logistiker oder andere sagen auch Door-to-Door. Also wir versuchen hier Kunden und Kundinnen wirklich von der Abholstelle bis hin zur Empfangsstelle ein Bahnlogistikkonzept oder eine Bahnlogistiklösung anbieten zu können. Also gleicher Anspruch wie beim LKW, sage ich jetzt mal, die Convenience, wir holen ab, wo du sagst, wir sollen abholen und wir liefern dort an, wo du es hinhaben willst.
Jetzt sind Moritz und ich große Freunde und Fans beispielsweise des intermodalen Verkehrs. Kannst du uns mal einen Einblick darüber geben, was sich so die letzten Jahre entwickelt hat, in der Hoffnung, dass es positiv ist, auch für euch natürlich als Geschäftsmodell, sondern hat sich das in irgendeiner Art und Weise auch positiv entwickelt oder sind da immer noch die alten ja, Probleme, ich meine, die Probleme werden nicht vom Tisch sein, aber die immer noch ein Stück weit das Geschäft zurückhalten oder ist da eine positive Entwicklung zu vernehmen?
Also wie schon gesagt, der absolute Intermodal-Experte, was das anbelangt, bin ich jetzt gerade nicht, aber ich kann mal so viel sagen. Also wir als Rail Cargo Group haben uns hier schon der Herausforderung gestellt, eben mit dem End-to-End, dass wir eben auch hier Logistiklösungen zusätzlich mit ins Portfolio aufgenommen haben. Also multimodale Logistiklösungen, sprich eben mit Containerlösungen, also sprich mobiler Lösungen, aber auch eben, sage ich jetzt mal, klassisch Curtainsider, also sprich 45 Fuß Wechselaufbauten, die wir auch neu im Portfolio haben, um eben einfach hier den Kunden auch nicht nur, sage ich jetzt mal, attraktionsmäßig und abholungsmäßig, sondern eben wirklich auch Equipmentstellung mit anbieten zu können. Und ja, die Herausforderung im Intermodalbereich, also die Kundenstruktur wird ja auch immer, sage ich jetzt mal, kleiner und herausfordernder dahingehend. Also ich spreche jetzt hole ich sehr, sehr weit aus. Der klassische Eisenbahnverkehr, viel Masse, also sprich Primärrohstoffe, Erze, Stahl und Co., ist auf Basis der politischen Entwicklung oder der umweltpolitischen Entwicklungen ja rückläufig so gesehen. Und hier, um eben auch andere Kunden und Kundinnen, eben die keinen Gleisanschluss haben, die jetzt hier eben nicht direkt an der Schiene liegen, bedienen zu können, das ist halt so das Kernthema von Intermodal. Anbietern und Operatoren natürlich, gemeinsam mit ihren Kunden, die primär Spediteure sind. Aber wir wollen hier noch einen Schritt weiter gehen und eben auch den Endkunden, die noch hier keine Erfahrung mit Bahn haben, eben Lösungen anbieten.
Vielleicht hast du an unseren Fragen schon am Anfang jetzt gemerkt, Eisenbahn kennen wir von Märklin A0, das ist aber auch schon ein bisschen her. Ansonsten ist das ja aber eine für jemanden, der sich jetzt nicht im Kern damit sehr doll beschäftigt, manchmal schwer zu durchschauende Welt. Deswegen lass uns vielleicht noch einmal das ein bisschen konkreter machen und rausfinden, ob wir richtig verstehen, wie euer Geschäft aussieht. Denn man verknüpft ja häufig dann gedanklich, oder ich zumindest, das Schienennetz in Österreich mit dem Angebotsportfolio, was ihr darstellt. Du hast aber schon ganz am Anfang gesagt, ich glaube, in 14 Ländern seid ihr auch operativ tätig mit eigenen Lokomotiven oder eigenem Material, eigenem Metall, das rollt. Wie funktioniert das denn, wenn ich jetzt ein, weiß ich nicht, großer FMCG, glaube ich, war bei dir im Segment drin? Wenn ich einen Transportbedarf habe, der vielleicht auch regelmäßig stattfindet, habt ihr bestimmte Verbindungen, in die man sich einbuchen kann? Wird sowas neu aufgesetzt, wenn ich einen bestimmten Bedarf habe? Oder also vielleicht magst du uns da mal so
die Insights.
Heißen Cargo, Rail Cargo für Dummies vielleicht
einmal. Fairerweise sage ich dir ganz offen und ehrlich, ich bin da selbst extern zwar jetzt auch schon vor 10 Jahren zur Eisenbahn gekommen und eine meiner Lieblingsanekdoten hierzu ist wirklich zu sagen, okay, ich war happy, wie ich in den ersten Meetings Bahnhof verstanden habe, weil das war auch ein Wort, was ich gekannt habe. aber ja, vielleicht vorwegzunehmen. Also ja, Eisenbahn ist eine andere Logistiklösung. Es ist auch ein anderes Denken, so gesehen. Und auch was du gerade gesagt hast, Moritz, also vor allen Dingen in meiner Branche oder in meinem Segment, wo ich auch tätig bin oder verantwortlich bin, haben wir mit vielen Kundinnen und Kunden zu tun, die eben noch nie mit Eisenbahn Kontakt hatten. Und die stehen dann mal so da, was heißt das jetzt? Ich höre immer nur kompliziert und was weiß ich nicht was. Und ja, man muss anders umdenken. Da sage ich mal so, da kann ich die Angst insoweit nehmen. Also unser Verständnis hier in der Rail Cargo Group ist eben, was ich schon gesagt habe, mit den End-to-End. Das soll jetzt hier keine Werbeveranstaltung sein. Aber worauf ich hinaus will, wir nehmen uns dem Thema an. Also du sagst mir einfach oder ihr sagt uns, von wo nach wo das es gehen soll. Und wir prüfen, was es dazu braucht. Also um das aufzugreifen, was du vorhin gesagt hattest, haben wir eine existierende Verbindung hier eben so einen Transfer in unserem Wording auf dieser Strecke, wo ich sagen kann, okay, hier kann ich deine Volumen einbinden. Oder, keine Ahnung, ist es so ein großes Ding, dass ich sagen muss, okay, hier brauchen wir wahrscheinlich eine eigene Lösung. Also sei es jetzt Ganzzug oder auch so ein Transfer, wenn mehrere Kunden und Kundinnen hier in die Region was transportieren wollen, dann kommt es so gesehen auch noch an. Wir unterscheiden hier auch zwischen, sage ich jetzt mal, intermodalen Transfers, wie ich schon geschildert habe, wo man eben hier Plätze buchen kann. Oder eben auch konventionellen Transfers, wo wir, sage ich jetzt mal, Einzelwagensendungen hier in Österreich bündeln und dann als Ganzzug, als systemischer Ganzzug zum Zielpunkt bringen und dann mit unseren Lokomotiven die Sternverteilung machen oder auch mit Partnern und Partnerinnen. Also deswegen, ich hoffe, ich konnte hier mal so einigermaßen das so beantworten. Also ja, das kann schon abschrecken, aber wie schon gesagt, unsere Aufgabe ist es, das zu übersetzen ins Eisenbahnerische.
Und wenn man jetzt so andere Transportmodi sich anguckt, da kennen wir bestimmte Wettbewerbs- und Kooperationsformen, die einfach mal abgefragt, ob es das bei euch auch gibt. Von Ocean Freight kennen wir die großen Allianzen, ne, wo du am Ende gar nicht weißt im Zweifel, wer jetzt genau, was für ein Logo auf dem Schiff drauf ist, auf dem deine Fracht segelt. Ist das im Schienengüterverkehr auch was stattfindet? Also quasi Code-Sharing auf der Schiene?
Angenommen, ich bleibe jetzt mal bei der Lösung, die ich vorhin präsentiert, also was ich euch gesagt hatte, unsere 45 Fuß-Wubs, wenn du eine Anforderung hast von A nach B und wir zum Beispiel haben bei uns im Portfolio jetzt keine Verbindung, aber wir sehen, keine Ahnung, durchs Marktscreening, okay, ein Drittanbieter hat hier eine Relation, also bietet diese Verbindung schienenmäßig an, dann können wir genauso sagen, okay, ich kaufe dir hier die Leistung ein. Und biete dir en bloc dann an, okay, du bringst, also ich stelle hier den WAP, da komme ich zu dir auf den Hof, du belädst, ich fahre zu dem Anbieter, der nimmt mir das mit und ich organisiere dir auch die letzte Meile. Also ich glaube, das wäre jetzt vergleichbar und ja, sowas machen wir auch.
Okay, das wäre jetzt tatsächlich der zweite Mechanismus gewesen, den ich auf dem Zettel hatte, nämlich im Grunde ja Subcontracting, ne? Oder so ein klassisches Speditionsgeschäft oder Freight Forwarder. Also ich organisiere dir das von da nach da. Wenn ich es nicht selbst kann, dann frage ich
mich. Richtig, also das sehr wohl. Es kommt halt immer auch drauf an. Also wie gesagt, du hast halt mit mir eigentlich den sag ich jetzt mal, den Abfalltransportexperten gegenüber. Und da ist zum Beispiel ein Spezifikum, bei internationalen Abfalltransporten hast du eine Notifizierung. Also du musst quasi die Behörden, die halt hier am Weg liegen, informieren. Okay, liebe Leute, ich karakiere mal. Ich habe hier einen Abfalltransport von Italien nach Deutschland. Okay, ich transportiere von Italien los, durch Österreich durch, Deutschland. Da hast du alle drei Behörden, die hier diesem Transport zustimmen müssen, der Notifizierung, dass das auch verbracht werden darf. Und was aber eine Besonderheit hier ist, hier musst du auch alle Transporteure listen, die hier im Einsatz sind und die müssen aber auch die Genehmigung haben, Abfälle transportieren zu dürfen. Und du darfst aber auch nur auf dieser Wegstrecke, auf das, was du eingereicht hast, nur das darf auch dann zum Einsatz kommen. Das ist halt eher was, sehr was Spezifisches und sehr Spezielles, aber gut.
Jetzt, wenn wir gerade bei den spezifischen Fragen sind, dann bleiben wir kurz da, einfach nur aus Interesse. Nun sind wir in Österreich, sind die Brücken bestimmt alle ganz toll, weil und Tunnel, ihr habt ja auch Berge. Wir wissen, in Deutschland ist das nicht unbedingt der Fall. Was ich fragen will, wenn das alles vorausgeplant sein muss, relativ spezifisch und dann ja doch vielleicht öfter mal eine Abweichung passieren muss, weil es einfach gar nicht dadurch geht, wie viel Kopfschmerzen macht das denn, wenn man so Abfalltransportexperte Planer ist? Ist das jetzt ein konstruiertes Problem, das eigentlich ja nicht so oft auftaucht oder Daily Business?
Also fairerweise würde ich dir jetzt sogar sagen, ja, beides. Also du hast natürlich, wenn ich absehen kann, es gibt in absehbarer Zeit eine Baustelle, dann oder Umleitungsverkehr etc. pp., dann nehme ich diese Wegstrecke auch gleich in die Notifizierung mit auf, gib sie bekannt. Dann hast du natürlich die Fallback-Ebene, du kannst dir natürlich auch, einen anderen Transportmodus, also sprich Straße, kannst du dir auch genehmigen lassen für diesen Notfall im Zuge der Notifizierung. Oder aber, was auch, also da sage ich mal, das funktioniert mit den Behörden, also in den Notifizierungen, wo ich bis dato jetzt auch mit dabei war und mit transportieren durfte, wenn du hier was nachzunotifizieren hast, also sprich, Achtung, hier ist eben, nehmen wir mal, letztes Jahr war hier groß Unwetter in Österreich, wenn höhere Gewalt hier passiert, dann waren die Behörden hier auch wirklich sehr, sehr, sehr kooperativ und sehr lösungsorientiert und haben gesagt, okay, hier im Schnellverfahren, die Änderung der Route wird genehmigt. Wie schon gesagt, das ist jetzt das andere Extrem, wenn so eine Naturkatastrophe, wie sie im letzten Jahr war, aber auch wenn jetzt hier anderweitig was aufpoppt, dann kannst du immer sagen, okay Leute, einmal Meldung, Achtung, bitte zu akzeptieren, das muss halt zeitnah sein, ja, aber gehört zum Daily Business, wie du so schön gesagt hast.
Und die Notifizierung selbst, man hat wahrscheinlich völlig zu Unrecht eine Idee vom Digitalisierungsgrad in logistischen Prozessen sowieso, aber vielleicht auf der Schiene im Speziellen. Und dann durch drei verschiedene Länder musst du da einem eine Brieftaube schicken, einem einen Fax und einem eine Pergamentrolle? Oder ist das tatsächlich irgendwie ein System, wo man sich mit der Übertragung jetzt nicht...
Da hast du jetzt einen sehr harten und sehr wunden Punkt getroffen. Nee, ist ja gut so. Nee, also fairerweise das System der Notifizierungen, und das soll bei Gott jetzt kein Vorwurf sein, aber es ist halt leider Gottes, wie so oft auch, das Papierwerk hier rundherum ist einfach auf den Straßentransport geschneidert. Derzeit noch, das muss ich betonen, man arbeitet hier daran, dass eben das digitalisiert wird. Das soll auch mit nächstem Jahr passieren. Aber Stand heute hier und jetzt ist es so, du kriegst den Bescheid, den musst du mitführen, das ist mal so ein Packen an Papier, also und dann brauchst du individuell für jeden Transport wird das Begleitschein 7b beigelegt, wo eben auch drinne steht, wer ist der Abfallerzeuger, wer ist der Verwerter, wer ist im Transport involviert, wie viele Tonnen sind hier in dieser Einheit drinne. Und das geht so weit bis zum Schluss, wo der Verwerter, sobald er es verwertet hat bei sich am Hof, muss das auch nochmal unterschreiben und stempeln. Am LKW ist das ziemlich einfach. Ich verlade das Ding, ich gebe dem Fahrer den Bescheid, die Papiere mit. Der fährt einmal hier durch bis zum Ende und aus. Der gibt das dann dort ab und ist erledigt. Und das Ganze muss tatsächlich in Papierform stattfinden. Jo, beim Eisenbahntransport nehme ich jetzt hier mal, ich skizziere mal einen Transport. Du hast hier in Italien, haben wir unsere RCC Italy im Einsatz. Also RCC vielleicht nur zur Erklärung, Rail Cargo Carrier Italy. Also das ist eben eine dieser 14 Traktionstöchter, die wir haben. Die traktioniert hier für uns in Italien. Dann habe ich die Rail Cargo Austria. Das ist so gesehen der Firmenname von der Rail Cargo Group hier in Österreich. Und dann hast du noch in Deutschland, sei es Rail Cargo Carrier Germany oder halt auch vielleicht DB Cargo. Und du musst immer quasi die Papiere an den Nächsten übergeben. Also das ist in der Operativen tatsächlich eine Challenge, auch sicherzustellen, dass hier der Papierfluss passt.
Das heißt, du fährst auch nicht mit der Lokomotive, mit der du in Italien losfährst, kommst du nicht in Deutschland an, sondern musst übergeben.
Im Worst Case. Also es kann schon, je nach Konzept, aber ich habe jetzt mal den ich sage jetzt mal nicht den schlimmsten Fall genommen, aber ich habe mal gesagt, okay, wenn du immer übergibst, dann hast du das Thema, dass du tatsächlich eben hier drei involvierte Parteien hast. Da habe ich noch nicht mal den Vor- und Nachlauf mit involviert. Und ja, das ist tatsächlich eine Challenge, weil wie schon gesagt, Stand heute hier und jetzt, also gültige Legislatur, ist, dass du das wirklich physisch übergeben musst. Also da reden wir leider Gottes derzeit noch nicht von Digitalisierung in dem Prozess, aber das kommt.
Ja, in dem Zusammenhang herzlich willkommen zu Das Gleiche in Grün, Ihrem Podcast für Digitalisierung. Du bist. Das ist aber ganz interessant, weil das, man spricht auch von Twin Transformation. Ich weiß nicht, ob euch das ein Begriff ist, dass Digitalisierungstransformation und Nachhaltigkeitstransformation quasi als Schwestertransformation Hand in Hand gehen. Hand in Hand gehen müssen auch. Und oftmals hat man diese beiden Dinge eigentlich separiert. Kleiner Exkurs. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich will auf eine andere Sache hinaus. Wir sind jetzt schon im Thema Entsorgung halt drin. Und darüber haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen und gehen da gleich noch weiter rein. Nichtsdestotrotz möchte ich mal die Brücke schlagen zu etwas, weswegen wir auch unbedingt mit dir reden wollten, nämlich einer Erfindung, die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, also ist jetzt nicht von gestern, der sogenannte Mobiler. Kannst du uns einfach mal erklären, was der Mobiler ist?
Sehr, sehr gerne. Also der Mobiler, jetzt sage ich jetzt mal, muss man unterscheiden, einmal das Mobiler-System selbst. Also das ist eine hydraulische Hubvorrichtung, die auf einem Trägerfahrzeug aufgebaut ist. Mit dem kann ich mobiler Container, ist auch ein Spezialcontainer, horizontal umschlagen. Jetzt habe ich sehr viele Worte hier in den Raum geworfen. Ich versuche das jetzt mal zu vereinfachen. Ich habe einen LKW, wo ich ein Umschlagsgerät drauf habe, fahre damit, also ich brauche neben dem Waggon maximal eine Fahrbahnbreite, fahre daneben hin und kann mir den horizontal rübernehmen, also nicht jetzt beispielsweise, also wahrscheinlich ist dem Publikum eher bekannt, jetzt der klassische kombinierte Verkehr über ein Terminal oder Reach-Stacker, wo ich den Container vertikal nach oben hebe und hier hiefe ich ihn eigentlich seitlich rüber. Also der LKW oder der Sattelauflieger in dem Fall ist eigentlich simplifiziert gesagt ein fahrbares Terminal, was ich hier mit habe für Spezialequipment. Und der mobile Container lässt sich damit umschlagen. Ich kann allerdings, also wir haben versucht, das System so flexibel als möglich zu gestalten, ich kann auch mit einem Reach-Stacker oder auch mit einem Portalkran, der Greifzangen hat, also sprich Biggieback, kann ich diese Boxen auch hochheben, also umschlagen.
Also um das nochmal kurz herauszustreichen, nämlich jetzt mit meinen Worten eines Unwissenden, mit dem Mobiler habt ihr die Möglichkeit, Container ohne einen Kran quasi von dem Auflieger runterzuziehen.
Also vom Eisen
runterzuziehen. Das waren jetzt meine Worte.
Ich würde dich nur bei einem korrigieren, also nicht Auflieger, sondern eben Eisenbahnwaggon auf den Auflieger raufgezogen. Und vielleicht ist es auch noch leichter begreiflicher, wie schon gesagt, ich versuche das so, wenn man das tagtäglich macht, sind gewisse Begriffe halt immer irgendwo so selbstverständlich. Es ist so eine dezentrale Ergänzung zu Terminals des kombinierten Verkehrs. Man ist eigentlich, also wir sagen Fläche dazu, also in Österreich und auch in Deutschland gibt es ja Gott sei Dank noch das Einzelwagennetzwerk und den Einzelwagenverkehr. Ich kann eigentlich hier bestehende Infrastruktur, also ich brauche eigentlich nur ein Gleis, wie schon gesagt, da muss ich daneben hinfahren können. Die Fahrbahn muss ein gefestigter Untergrund sein, also muss jetzt nicht unbedingt asphaltiert sein, wäre schön, aber muss nicht. Fahrbahnbreit, ich stelle mich daneben hin. Ich sollte mich vom Niveau her auf der Schienenoberkante so gesehen, das wäre ideal. Wenn ich jetzt, sage ich mal, auf Niveau Schienenkörper, also ein bisschen tiefer liege, ich kann so 5 bis 10 cm in die Luft, kann ich austarieren und kann mir das rüberholen. Wenn die Fahrbahn daneben höher liegt, also das Gleis dann tiefer, ich kann mit dem LKW halt nicht tiefer werden. Dann ist der Umschlag halt so nicht möglich.
Und jetzt fasse ich das trotzdem auch nochmal zusammen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wenn mich das interessiert, nicht nur nach Terminals zu gucken, wo halt mit dem Kran entladen wird, sondern ich könnte das theoretisch in der Pampa irgendwo machen, natürlich unter den Vorbedingungen, die du jetzt gerade genannt
Richtig.
Hast.
Also das ist auch vielleicht noch auszuholen oder wie schon gesagt, ihr habt halt hier den Entsorger der Cargo. Da ist es halt auch so, viele Kunden und Kundinnen haben keinen Gleisanschluss und die ganze Infrastruktur, auch bei den Kunden und Kundinnen, ist halt alles auf LKW ausgelegt. Und da war im ersten Go halt auch so, ey, wie soll ich hier auf Schiene gehen? Ich habe kein Gleis und ich kriege meine LKWs. Und dann sage ich, super, ich nutze die Infrastruktur, was ein LKW auch nutzt. Weil wenn ich das Ding runtergeholt habe, bin ich im LKW. Das ist ja das Schöne an einem kombinierten oder multimodalen Transportsystem.
Ich habe, so ein ähnliches System vor ein paar Jahren von einem dänischen Unternehmen oder so vorgestellt gesehen auf so einer, irgendwo bei einer Veranstaltung. Und da habe ich mich gefragt, und das frage ich mich bei dir jetzt auch, weil es, ja, glaube ich, das gleiche Prinzip, vielleicht war es sogar das, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Anwendungsfälle gibt es denn, wie viel Orte gibt es denn, wo das überhaupt funktioniert, weil du ja eben nicht überall am Bahndamm irgendwie eine gefestigte Straße auf Schienenniveau hast. Ist das mehr so, also ich kenne mich da gar nicht aus, deswegen so als Einordnung, ist das eigentlich überall so oder suchst du da wie ein Trüffelschwein quasi nach Orten, wo das dann funktionieren würde, der möglichst dicht an der dicht am Kunden ist? Wie kann man sich das vorstellen? Weil du kannst ja nicht überall stehen bleiben und sagen, ja, Sekunde mal, Personenverkehr, tut mir leid, aber hier muss jetzt mal ein Container rübergerutscht werden.
Also vielen Dank für den Vergleich mit dem Trüffelschwein. Das ist das erste Mal, dass ich den so höre und ich muss dir sogar recht geben. Also das ist halt auch, was, sag ich jetzt mal, den Job von mir oder auch meinem Team so spannend macht, weil wir tatsächlich, so wie du das gerade beschrieben hast, wir suchen proaktiv halt die Gleise. Die Philosophie ist wirklich die, wir wollen den umweltfreundlichen Transport auf der Schiene so nah als möglich zum Kunden hin und halt die erste und letzte Meile am LKW so kurz als möglich. Das ist halt unser Anspruch. Und dann sage ich jetzt ganz ehrlich, die erste rudimentäre Prüfung, wenn wir jetzt mal eine Anfrage haben vom Kunden, ist, ja, ich gucke mal auf Google Maps, sieh mir an, okay, was ist denn da in der Nähe? Dann wird abgeglichen mit dem Verzeichnis des jeweiligen Infrastrukturanbieters, also sei es jetzt bei uns bei den ÖBB oder sei es auch bei der DB InfraGo, die haben ja auch, man kann sich es online ansehen, Güterverkehrsstellen, also ich kann jetzt nicht gerade den Bahnsteig des ICEs verwenden, das wird nicht funktionieren, aber Bahnhöfe haben ja meist auch noch daneben irgendwo ein Gleis für Ladetätigkeiten und dann, okay, wie lang ist das, also einmal so der Check, wie sieht es Vogelperspektive aus, wie sieht es vom Gleisplan mäßig aus? Und wenn wir dann sagen, okay, interesting, dann, dass wir wirklich dorthin reisen, uns das Niveau ansehen, ausprobieren. Und ja, so arbeiten wir uns eigentlich an diese Themen ran. Also der Vergleich Trüffelschwein ist durchaus zutreffend.
Kann man denn in dem Zusammenhang sagen, jetzt aus der Erfahrung der ganzen Cases, die ihr bis heute gemacht habt, wenn wir jetzt eine Frage hätten, wir würden das gerne, uns interessiert das, dass man so sagen kann, ja, wir gucken, wir kriegen aber so die letzte Meile im Schnitt immer so 20 Kilometer noch mit dem LKW. Im Schnitt ist das so, kriegen wir dann hin oder kann man das nicht sagen, dass es wirklich so
ist? Es ist wirklich individuell. Also wie die Anforderungen auch unserer Kundinnen sind, so ist das auch. Also natürlich, wie schon gesagt, idealerweise komme ich bis diese 20 Kilometer hin und super. Also das ist natürlich Best Case. Wenn eben die Gleise hier rundherum, die wir dann gefunden haben, wenn die jetzt beispielsweise nicht mehr bedient werden, wenn sie eben vom Zustand her nicht passen oder wie auch immer, dann suchen wir halt weiter. Wie schon gesagt, Best Case oder andernfalls ist halt irgendwo auch ein Terminal in der Nähe oder vielleicht auch ein Privatanbieter, der einen Reach-Stacker hier hat. Also wie schon gesagt, wir graben hier eigentlich die ganze Region dann auf, wo wir sagen, okay, was ist das nächstgelegene, was hier Sinn macht? Und das kann auch, also vielleicht das auch noch ergänzend dazu, es kann ja auch durchaus sein, also wir nutzen dieses System beispielsweise auch bei Kunden und Kundinnen, die einen Gleisanschluss haben. Und da gucken oft mal auch, wenn ich das jemand anderem erzähle, die gucken mich dann so an, ja, wieso nutzt ihr ein Umschlagsystem, wenn der sowieso ein Gleis liegen hat? Macht ja keinen Sinn. Also, sag ich mal das ganz salopp, hast du sie noch alle? Sag ich, ja, aber das Thema ist, Gleisinfrastrukturen wachsen teilweise nicht so schnell wie der Industriestandort selbst. Ein Gleis, das gehört geplant, da gehört mehr dazu. Und wo ich sage, ich schließe hier auch das Gap auf Anschlussbahnen. Also da ist die Verladeanlage vielleicht, also der längste Vorlauf auf dem Werksgelände ist bei einem Stahlproduzenten hier in Österreich, wo ich hin und zurück 5 Kilometer zurücklege am Gleisanschluss.
Okay. Gehe ich denn auch recht in der Annahme, weil du das jetzt gerade so auch als ja, so beschreibst, es nicht so ganz einfach, gehe ich denn da recht in der Annahme, dass ihr auch schon mal einen Auftrag nicht annehmen konntet, weil das einfach nicht Sinn gemacht hat?
Ist auch vorgekommen. Also wie schon gesagt, es ist ein Teil des Konzepts, ist es halt, hier die geeignete Infrastruktur zu finden, also für den Umschlag. Was anderes ist halt noch, also wie soll ich das sagen? Wie ich vorhin beschrieben habe, du hast einen Eisenbahnwaggon, der ist eigentlich ist ein Standard-Container-Tragwagen, er ist halt um mobiler Bleche ergänzt worden, er ist halt eine Gleitfläche, das halt ohne großes Hickhack, dass der Mobiler drunter fahren kann und den Container anheben kann. Die Intelligenz so gesehen steckt aber allerdings im Aufbau, also wir individualisieren immer nach Kundenanforderungen den Aufbau. Bestes Beispiel oder eines meiner Lieblingsbeispiele ist ein herausforderndes Produkt, was wir mittlerweile doch schon seit 10 Jahren transportieren, ist Salzschlacke. Das ist ein Abfallprodukt aus der Aluminiumerzeugung und Salz und Stahl ist natürlich ein Match made in heaven, weil ja, frisst dir das richtig schön auf. Und der Provider, der das vorher gemacht hat, hatte genau das gleiche Thema. Also der hat das auch in einer intermodalen Lösung angeboten, aber denen sind halt die Container halt auch weggerostet. Und ich bin damals mit dem Containerhersteller und aber schon, also da war mein Vorgänger noch bei uns, haben wir uns das angeguckt und haben dann eine Speziallackierung verwendet von Offshore-Anlagen in den Containern, weil die Offshore-Anlagen ja im Meerwasser stehen. Und das hat sich auch bewährt. Also hier ist quasi thinking outside the box for the box.
Sind es denn hauptsächlich Verkehre innerhalb Österreichs?
Nee, hier bin ich international unterwegs. Also ich bin von, sage ich jetzt mal, von Italien bis nach Skandinavien hoch, von Frankreich bis nach Ungarn ist jetzt mal so die weiteste Range. Und wenn ich jetzt vor allen Dingen für euer Publikum jetzt Deutschland nehme, also ich bin hier schon in der Nähe von Dresden, ich bin in der Nähe von Berlin, Hannover, auch im Pott, also sprich in Duisburg. Also du findest das System schon querbeet in Europa.
Du brauchst eine ganze Menge dezidiertes Equipment. Du brauchst die Waggons, also gesagt, die kannst du dann wahrscheinlich auch für andere Container nutzen, aber die müssen zumindest dafür ausgerüstet sein. Du brauchst die Container und du brauchst ja vor allen Dingen die Sattelauflieger, die das rüberziehen können.
Also ja und ja. Allerdings, ich sage jetzt mal, wie ich beschrieben habe, du kannst auch die Container über ein Terminal kranen oder halt eben in Ridge-Stacker. Mhm. Sagen wir mal so, der Idealzustand. Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist alles Spezialequipment, also eine spezielle Aufgabe und eine Nische. Vielleicht auch, weil Timo vorhin gesagt hat, ist ja also nicht ganz neu. Das Ding gibt es schon seit 2002 bei uns in der Rail Cargo Group auch. Man hat sich damals aber bewusst auch dagegen entschieden, zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier einfach mal x Millionen in die Hand und investiere hier mal und mal gucken, was passiert. Nee, das hat man nicht gemacht, sondern man hat gesagt, okay, wie ein Startup, jetzt neudeutsch gesagt, probieren wir das mal aus mit einem gewissen Startequipment und arbeitet euch von Projekt zu Projekt, lernt damit und wächst natürlich. Und so ist das ganze Ding eigentlich immer größer und größer geworden und auch die Erfahrungen dazu. Und best case, sag ich mal, wir als ÖBB Rail Cargo Group, wir sind, sag ich mal, der große Logistikanbieter. Also wir decken end-to-end, wie ich schon jetzt mehrmals gesagt habe, hier die Kundenbedürfnisse ab. Aber ich suche mir immer lokalen Partner, der dieses Fahrzeug für mich betreibt. Also im best case verlagern wir hier Transporte auf die Schiene. Und derjenige, der das auf der Straße schon gemacht hat, investiert für uns in so ein Fahrzeug, weil er kennt den Hausbrauch, er kennt den Kunden, die Kundin. Und ja, wie schon gesagt, hast du eigentlich einen Win auf ganzer Linie.
Wenn du, nehmen wir an, du gehst jetzt, weiß ich nicht, nach Schweden, weil du es genannt hast, und du brauchst ja eine ganze Menge Masse, um, auch weil Schweden ein riesiges Land ist, um das Equipment sinnvoll auszulasten. Und was ich mich bei sowas dann gleich immer frage, ist, naja, da ist jetzt, weiß ich nicht, was in Göteborg, da war ein bisschen Aktivität, da ist jetzt der Sattelauflieger, holt da ein paar Container runter, bringt ihn zum Kunden. Und das nächste ist aber irgendwo in Uppsala oder so. Und da muss das Ding, wenn du da nichts hast, muss der ja leer hinfahren. Ist das, und dann brauchst du ja damit du wirklich die Umwelteffekte, die du da rausholen kannst, auch wirklich materialisieren kannst, brauchst du eine ganze Menge und ausreichend Fahrzeuge, die du auch ausreichend auslassen kannst.
Hast du vom Prinzip her recht. Es ist halt so, wie du auch richtig gesagt hast, also unser Anspruch ist ja gleich auch wie beim LKW eben in Roundtrips, also sprich in Rundläufen zu denken. Wenn ich hier einen Transport nach Schweden habe, dann versuche ich natürlich auch eine Retourladung zu kriegen. Wir haben zum Beispiel einen Transport zwischen Deutschland und Schweden, wo ich gut Ding ein Drittel dann sofort wieder in der Retourladung habe und halt immer gucke. Es kommt natürlich auch sehr stark an, was kann ich auch kombinieren. Also wie schon gesagt, ich muss es leider betonen, also ich bin eben für die Entsorgung bei uns zuständig. Ich kann mit Abfällen nicht alles kombinieren. Wie schon gesagt, Abfall ist ein sehr breiter Begriff. Also das geht vom Schrott bis hin zu Schlacken, Aschenzunder, bis hin zu klassischen Siedlungsabfall, den man in die Mülltonne wirft. Und da muss man halt gucken, okay, was kann ich kombinieren und was geht auch? Das muss man ganz klar sagen. Also, aber ja, das ist auch unser Anspruch. Also wir haben sehr viele schöne Beispiele. Ich nehme jetzt eins aus Deutschland, wo wir ein Abfallprodukt Richtung Dresden transportieren. Dort werden wir leer, dort wird der Container auch besenrein gemacht und dann fahre ich südöstlich von Berlin und belade dort für den gleichen Kunden wieder Ersatzbrennstoffe und ziehe das Ganze runter nach Österreich. Also das ist genauso, also die Challenge ist da. Es kann auch teilweise sein, dass wir halt im Anlauf tatsächlich One-Way fahren müssen, weil noch nichts da ist, aber dann ist es eben auch wieder die Aufgabe von mir und meinem Team zu sagen, okay, in der Region, wie du vorhin gesagt hast, keine Ahnung, Uppsala, welche Unternehmen sind denn eigentlich dort und welche Produkte haben die? Ist da was dabei, was wir mitnehmen können?
Genau, Container, völlig einleuchtend, hatte ich jetzt auch noch gar nicht dran gedacht, aber das ist natürlich das nächste Problem. Ich habe einmal nur schlicht an die Umschlagsfahrzeuge gedacht, also an den Auflieger. Oder ist es dann doch eher so, dass, weiß ich nicht, wenn du halt weit entfernte Orte, das dann doch mit einem Reach-Stacker eher entladen wird, als dass da irgendwie dezidierte Auflieger dann sind?
Es ist natürlich, man muss auch bedenken, so ein Fahrzeug ist halt jetzt, wie schon gesagt, ist nicht Standard und entsprechend ist auch das Preisschild. Also wie schon gesagt, wenn ich jemanden habe, wenn ich ein Aufkommen habe, wo ich auch sagen kann, ey, investierst du mir hierfür und betreibst mir das Fahrzeug, dann mache ich das auch. Wenn eben das Aufkommen nicht entsprechend ist, dann gucke ich, okay, was ist das nächstgelegene Terminal, fange hier mal an aufzubauen und wenn sich das so entwickelt, wie es sich entwickeln soll, dann kann man immer noch darüber diskutieren, okay, jetzt ist der Zeitpunkt da, dass auch ein Fahrzeug hier installiert wird. Aber im internationalen Wachstum gucke ich in ersten Go, wo ist ein Terminal, wo ist ein Reach-Stacker und dann gucke ich, okay, wie kann ich hier einen Standort für so ein Fahrzeug aufbauen.
Eine generelle Frage zum Use Case. Wir haben jetzt viel über Entsorgung gesprochen. Jetzt seid ihr schon mit dem Mobiler seit über 20 Jahren, 20 Jahre glaube ich oder so. Gibt es neben Entsorgung noch ein paar andere Use Cases?
Natürlich, also ursprünglich eigentlich, also das ist eins der ersten Projekte, aber da sind wir mittlerweile nicht mehr tätig, war eigentlich Getränkelogistik. Natürlich in Österreich Bier, Bierlogistik. Das nächste war eigentlich dann eher im Baustoffbereich, Gleisschotterung und dergleichen oder auch Hochofenschlacke und dergleichen. Und dann kam der Schwerpunkt Entsorgung dazu. Und natürlich, was am meisten Spaß macht, auch in der Herausforderung, die Kombi. Also beispielsweise in die eine Richtung zum Beispiel Baustoffe und in die andere Richtung Abfall. Das machen wir hier in Österreich zum Beispiel, aber auch international. Also ich transportiere zum Beispiel, warte mal ganz kurz, also das sind Siedlungsabfälle von Italien nach Österreich, mache dann einen Schwenk mit einem Leercontainer, reinige den und lade Kaolin-Retour, der dann in die Fliesenproduktion geht. Also wir sind hier eigentlich querbeet im Einsatz. Wir haben auch Spezialcontainer, sage ich jetzt mal, in dem Mobiler, die auch für Lebens- und Futtermittel geeignet sind, also Getreidecontainer. Aber ich sage gleich dazu, nee, die werden dann nicht mit Abfall kombiniert. Also das machen wir nicht. Aber wir sind eigentlich, also wir haben so gut wie eigentlich jede Branche zumindest mal ausgetestet. Wir haben auch Tankcontainer, wir haben mal für die holzverarbeitende Industrie auch Leim transportiert oder auch für einen Speiseölhersteller, sage ich jetzt mal, den Rohstoff, also das Öl, das noch Unraffinierte, das transportieren wir auch nach wie vor. Also wirklich querbeet ein.
Wurde jetzt gerade die Use Cases aufmals, vielleicht ist das jetzt nur mein Eindruck und vielleicht ist ja auch komplett falsch, aber du sprichst nicht nur, aber sehr häufig auch von flüssigen Werkstoffen. Ist das ein falscher Eindruck? Oder?
Also ist im Vergleich zur Gesamtmasse, muss ich sagen, eher gering. Also wenn du jetzt wenn ich dir die Schwerpunkte aufzeichnen müsste, dann ist der größte Teil ist also zu, dass ich jetzt nicht anlüge, zu 3/4 ist Entsorgung. Dann hast du den Rest, was noch ein großer Teil oder aus dem restlichen Viertel, dann sage ich jetzt mal noch die Hälfte ungefähr ist Baustoffe und dann kommen eben noch Holz und also Holzpellets und dergleichen und aber auch Altpapier und so. Also das Flüssige, ja, wir können's. Aber ist im Verhältnis zum Rest jetzt nicht so prägnant.
Nun kümmerst du dich um den Transport und nicht um die, warum es überhaupt Bedarfe gibt. Aber warum muss denn so viel Siedlungsabfall transportiert werden aus Italien nach Österreich? Und was macht ihr damit?
Also warum und weshalb, sage ich jetzt mal, da kann man eine philosophische Diskussion führen. Da bin ich auch der Falsche. Also eine Antwort wäre als solches, man hat ja die Bestrebungen so gesehen, unabhängiger zu werden, was Rohstoffe und Co. anbelangt und Abfall kannst du in weiterer Folge sehr wohl in dem Fall als Ressource sehen, die ja schon da ist. Sei es in der Aufbereitung oder sei es dann, sag ich mal, wenn, also selbst in einer idealen, zirkulären Kreislaufwirtschaft, irgendwann hast du den End-of-Cycle egal bei welchem Produkt erreicht und dann hast du halt noch die energetische Verwertung. Dann kriegst du noch Strom und Heizwärme raus. Deswegen sage ich, okay, warum, das ist mitunter so ein Grund, warum es transportiert wird. Ich verstehe auch, wenn man sich das von außen anguckt und so, hier wird Abfall durch die Gegend transportiert, dass das hin und wieder für Stirnrunzeln sorgt, das verstehe ich. Nüchtern betrachtet, ich bleibe dabei, sind es Ressourcen, die wir hier in Europa schon haben und die gilt es halt bestmöglich, in welcher Form auch immer zu nutzen. Und die zweite Antwort dazu, ich glaube, es hat sich selten jemand Gedanken darüber gemacht, wo primär Rohstoffe, Kohle, Erz, wie weit die transportiert wurden. Da wurde auch nicht gefragt.
Was sind denn so Distanzen, ab denen man sagen kann, hier macht es Sinn, unser System zu nutzen? Man gibt, also gibt viel Diskussionen ja. Mit ganz viel, kenne ich von deutschen Logistikkonferenzen oder so, wenn es heißt dann, das muss mindestens 500 Kilometer sein oder mindestens 400 oder so, damit man zumindest versuchen kann auszurechnen, dass das vorteilhaft ist, hängt natürlich auch davon ab, wie die Traktion der Lokomotive überhaupt passiert und so weiter. Was ist deine, wenn ich jetzt Kunde bin und im ersten Gespräch sage, so Herr Praxhuber, macht das denn hier überhaupt Sinn, wenn ich hier die und die Distanz nur zu überbrücken habe? Was ist deine Antwort?
Also fairerweise, ich liebe diese Frage. Sie wird mir nämlich ständig gestellt, so von wegen, ja, Eisenbahn, das macht ja nur bei langen Distanzen schwer. Also alles, was halt klischeehaft, was man von früher, sei es von, wie du eingangs gesagt hast, also alles, was du von früher kennst, wenn du selber die Modelleisenbahn zu Hause hattest und der Güterwaggon hinten hat halt Kohle, Erz und so weiter, also alles, was schwer ist, was lange Gütezüge, lange Distanz, das ist Eisenbahn. Nee. Ist meine schnelle Antwort, weil ich sage, ich habe hier ein wunderschönes Konzept hier in Österreich. Natürlich, also ja, wir sind auch hier ist unsere Heimat so gesehen, also hier ist auch der Firmensitz, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, sondern wir haben ein schönes Beispiel, hier transportiere ich oder hier führe ich einen Transport für einen Kunden durch auf 60 Kilometer Strecke. Und jeder Spediteur, jeder Logistiker wird dir sagen, da kannst du Eisenbahn knicken. Dann sage ich, es kommt halt auf die Rahmenbedingungen drauf an, auch was der Kunde oder die Kundin will. Hier ist es wirklich eine Kombination aus viel Masse, das muss ich schon gestehen. Aber hier transportieren wir knapp zwischen 100 und 110.000 Tonnen im Jahr für die Baustoffindustrie. Eben ein schnell drehender Ganzzug, der fährt jeden Tag hin und retour. Es ist eine Verladeanlage im Einsatz, also ich habe keinen Vorlauf, da spare ich mir die Kosten. Schickt den dann diese 60 Kilometer im Nachlauf auch ausoptimiert mit einem mobiler Chassis und auch mit einer Ausnahmegenehmigung, das gebe ich auch zu, Form, wo wir auch schwerer als 44 Tonnen fahren dürfen. Aber das ist genau das, was Bahnlogistik so spannend macht, weil da geht es, okay, was sind so mal die Grundrahmenparameter und dann eben mit den Kunden und Kundinnen gemeinsam zu sagen, okay, und was braucht es noch? Und das ist wirklich ein schönes Beispiel, wo ich sagen kann, also zeichne dir mal die lange Distanz und die Schwere auf. Wird nicht immer funktionieren, ist klar, kommt wirklich auf die Rahmenbedingungen drauf an und auch, was du natürlich in die Bewertung mit aufnimmst. Weil ich nehme auch ein anderes Beispiel, wo wir eben Siedlungsabfälle auch innerhalb Österreichs in dem Fall transportieren, aber wo wir auch die Lagerkapazität gleichzeitig stellen. Also hier stehen unsere Container am Firmengelände, ich ersetze hier das Lager, die produzieren direkt rein. Wir bringen die dann zum nächstgelegenen Bahnhof, setzen die auf und dann rollt das. Das machen wir hier in Einzelwagen, Wagengruppen. Jetzt hast du ein kontinuierliches, also ich stelle dir das Lager direkt bei der Produktion. Ich fungiere so gesehen auch als rollendes, kontinuierliches Lager in der Zuführung. Und diese Benefits in der Kette, wenn die Kundinnen das auch zu bewerten wissen, dann ist das auch ein Benefit, der für in einer kurzen Distanz und nicht so schwer sprechen kann. Es ist halt wirklich eine Ansichtssache.
Hast du so eine Zahl, wie lang so ein durchschnittlicher Vor- und Nachlauf ist? Weil das ist natürlich für den Vergleich, was jetzt umwelteffizienter ist, natürlich immer ein super wichtiger Punkt. Und wenn ihr den kürzer machen könnt, weil ihr eben auf keine Terminals angewiesen seid, verschiebt das natürlich die ganze Rechnung. Aber
eine Idee. Sehr gute Frage und berechtigte Frage. Ich habe mich ehrlich gesagt jetzt gar nicht darauf vorbereitet und habe ich auch noch gar nicht ausgewertet, weil hat sich jetzt so in der Form noch nicht gestellt, aber fair point. Lass es mich so beantworten. Ich habe bei den Beispielen in Deutschland, die ich umsetze, da habe ich zum Beispiel in der Nähe von Dresden habe ich gerade mal 300 Meter. Das in Berlin, also südöstlich von Berlin, das sind, sage ich jetzt mal, 3 Kilometer. In Hannover sind es nicht mal 100 Meter. Und in Duisburg bin ich auch am Werksgelände. Also nur als Beispiele, also hier bin ich wirklich also unter einem Kilometer so gesehen im Schnitt. Gibt natürlich auch längere. Aber du hast auch das Thema, dass du ja primär, du hast eine Definition vom kombinierten Verkehr, je nach Land, aber ich sage so grob, 100 bis 150 Kilometer im Einzugsgebiet vom Terminal gilt ja noch das kommt wirklich individuell darauf an, wo ich unterwegs bin, wo habe ich eine Plattform, also Plattform meine ich ja auch wirklich, okay, wo habe ich hier eine Zugsanbindung, wo habe ich hier einen Umschlagspunkt, also, aber nur mal für Deutschland ist es wirklich sehr, sehr gering.
Was an dem ganzen System funktioniert denn vielleicht noch nicht so gut? Also das ist die klassische Bewerbungsgespräch, bei dir jetzt eine Weile her, ne? Aber Herr Praxhuber, was sind Ihre Schwächen? Perfektionismus, Ungeduld. Also das klingt ja alles super und ich habe jetzt versucht, so ein bisschen zu stochern, ob ich was finde. Du bist gut vorbereitet und ich gehe davon aus, das ist einfach so. Aber wo könnte es denn besser funktionieren oder wo hakt es manchmal? Wir hatten am Anfang halt diesen ganzen Paper Trail. Das ist ja gar nicht so richtig in deiner Verantwortung, musst du einfach mit leben, ne?
Ja, gut, ich sag mal so, es ist, sag ich jetzt mal, also ich bin eher im Einzelwagen- und Wagengruppenthema unterwegs und da ist es halt dann schon auch Eisenbahn, also um jetzt hier das Publikum nicht zu langweilen, aber du hast halt einfach Reglementierungen, die sind EU-weit nicht gleich. Sprachkenntnisse etc. pp., dann eben sei es, ich glaube, das war auch in der Transportbranche durch die Bank, aber eben, sage ich jetzt mal, Fahrermangel equals TriebfahrzeugführerInnenmangel auch in unserer Branche mit allem drumherum, wo man einfach sagen muss, okay, verlässliche TraktionspartnerInnen und dann in weiterer Folge auch hier wirklich zeitnah anzuliefern. Also das ist schon eine Challenge. Und man muss halt auch sagen, es ist immer, wie soll ich sagen, es ist immer noch Luft nach oben. Also es ist auch so bei uns, also unser Anspruch ist, wie schon gesagt, das klingt jetzt auch wieder wie so ein Werbespruch, aber Innovation is our motivation, sage ich jetzt mal bei mir im Team und da auch immer, okay, was kann man eben noch dazu nehmen? Wie schon gesagt, der Anspruch ist, gleich wieder LKW zu denken, zu sagen, okay, hier habe ich jetzt was entladen, dann kriege ich hier noch eine Retourladung, ich habe aber, der Container passt jetzt nicht, was muss ich machen, damit das passt? Auch vielleicht neue Ladegestelle oder neue Erfindungen, da tut sich momentan so viel. Also ich bin gerade an einem Konzept dran, da darf ich aber allerdings leider nicht zu viel dazu sagen, aber wo man eine Kombination aus Fertigprodukt und Abfall, das hätte man vor keine Ahnung, wie schon gesagt, der Urvater, der den Mobiler, sag ich mal, zu uns ins Unternehmen geholt hat, war mein Abteilungsleiter-Vorgänger. Und der hatte schon so eine Vision, hat auch mal dran gearbeitet, war zu dem Zeitpunkt viel zu teuer. Da war viel zu früh dran. Und jetzt ist es gerade so, dass sich da eine neue Innovation auftut und wo du sagst, ey, das, also wenn das aufgeht, geil.
Den Satz fand ich gerade schön, den merke ich mir. Wie macht man die Eisenbahn fit für logistische Prozesse? Man muss wie ein LKW denken.
Ja. Ja, der Anspruch ist halt der gleiche. Entsorgung ist bei uns in Österreich in dem Sinn ein spannendes Thema aus dem Titel raus, weil es eine Gesetzgebung gibt, die vorschreibt, dass Abfälle umweltfreundlich transportiert werden müssen. Und deswegen war ich ja mit Kunden und Kundinnen konfrontiert, die ja hellauf begeistert waren, so ey, ich darf mich jetzt mit Eisenbahn hier beschäftigen und jetzt steht der Praxhuber hier vor mir und sagt mir, die Welt ist heile und ja, kriege ich schon. Also, dass da nicht gerade der rote Teppich ausgerollt wurde, aber wo ich auch gesagt habe, Leute, wir haben jetzt hier die Chance, ich und mein Team, wir wollen zuhören, wir wollen lernen und wir haben extrem viel gelernt und wir haben extrem viel umgesetzt. Also, jetzt in gut 2 Wochen testen wir den ersten mobiler Silo, also wirklich einen Silo-Container, den wir neu entwickelt haben, weil es eben staubförmige Abfälle gibt, wo die Kunden und Kundinnen uns gesagt haben, ja, das braucht's noch. Den kriegen wir jetzt, den werden wir dann austesten. Und wenn der Markt das annimmt, geht das Ding auch in Serie.
Christopher, ganz vielen Dank für die Einführung in Eisenbahnlogistik mit dem Mobiler für Dummies. Ich glaube, wir haben ganz schön durcheinander Fragen gestellt, einfach auch, weil wir da im Kopf bei der Eisenbahn auch so ein bisschen noch durcheinander aufgestellt sind. Ich glaube, das hat sich ein bisschen gelichtet. Ganz vielen Dank. Wir werden das sagen wir immer, aber das stimmt auch. Wir werden es freudig beobachten aus der Ferne. Vielleicht sehen wir ja so einen Container mal an uns vorbeifahren.
Ich sag danke und fairerweise aus der Ferne. Also Einladung steht, ihr könnt euch das gerne mal. Also da nehme ich mir sehr, sehr gerne die Zeit, euch das auch wirklich mal in Real Life zu sehen. Das macht nämlich richtig Laune. Und ja, wie gesagt, nochmal danke für die Einladung. Ich habe mich bemüht, im schönsten Deutsch zu reden, weil du hast ja hier einen Ösi, der ja Deutsch spricht, weil das Abschlusswort wäre Pfirtech.
Ja. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass es nicht der klassische österreichische Song war. Aber ja, den haben wir am Ende jetzt auch nochmal gekriegt.
Na gut, danke euch. Ciao.
Danke dir. Ciao.
Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen mit freundlicher Unterstützung der Kühne Logistics University. Neue Folgen erscheinen jeden zweiten Dienstag. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder den Podcast gar in eurer Lieblings-App abonniert. Fragen und Anregungen nehmen wir gerne entgegen und zwar unter podcast@dgig.show. Danke fürs Einschalten und bis bald.